Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einem neuen freien Gespräch im Sandwirt-Televisor. Heute mit Egon Fleig über Wissenschaft, ihre Grenzen, Aufklärung, Europa, zahlreiche Themen. Für unsere Zuhörer ist Egon Fleig sicherlich auch kein Unbekannter, langjähriger Lehrstuhlinhaber im Bereich alte Geschichte, also ein unmittelbarer Kollege, wenn man so will, an den Universitäten Greifswald und Rostock, hervorgetreten auch mit zahlreichen fachwissenschaftlichen Buchpublikationen zu Burckhardt, zu Usurpationen, zu Ödipus, zu ritualisierter Politik, aber eben auch und in letzter Zeit auch zunehmend durch sozial und auch politisch engagierte Publikationen, sei es nun in einzelnen Zeitschriften, auch in den öffentlichen Medien, sei es eben durch Buchpublikationen zu doch, wie man heute sagen würde, umstrittenen Themen, wie zum Beispiel dem Islam, wie zum Beispiel der Europäischen Union, wie eben auch zum Begriff der Demokratie. Also Egon Fleig ist da in den, gerade auch in den letzten 10, 15 Jahren, doch auch einer breiteren Öffentlichkeit doch sehr bekannt geworden, eben durch seine sehr engagierten, streitbaren, aufgeklärten, immer sehr genau ausgedrückt, präzise ausgedrückt, gut recherchierten Positionen eben zu diesen verschiedenen Zeitfragen. Und für mich ist das also ein großes Vergnügen, ihn hier vor unserer Kamera heute auch bekommen zu haben. Und gehen wir sofort in das Problem, das uns beide eben so stark antreibt, eben als Wissenschaftler, als Universitätslehrer und natürlich auch Forscher, nämlich zur Wissenschaftsfreiheit und den Grenzen heutzutage leider auch der Wissenschaftsfreiheit. Gerade in den letzten Jahren sieht man ja auch eine zunehmende Verengung dessen, was man doch den Meinungskorridor auch in den Wissenschaften nennen kann. Nicht alle Positionen sind mehr erlaubt gewissermaßen. Viele Positionen stoßen auf doch große Gegnerschaft seitens der Fachpublikationen, seitens der Kollegen, seitens der Studenten natürlich auch, während andererseits gewisse ideologische Positionen offene Türen einrennen und natürlich ganz offensichtlich vom gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb massiv befördert werden. Und man kann sogar sagen, dass es zu einer schrittweisen Übernahme doch von Positionen gekommen ist in den wissenschaftlichen Mainstream, die man gemeinhin als woke bezeichnet. Sozusagen so eine eigene, sagen wir mal, Wokisierung der Wissenschaft, die in den USA omnipräsent ist, die auch zunehmend auch in Europa, gerade auch in Deutschland, Einzug gehalten hat. Worauf würden Sie sagen, was sind die Grundannahmen dieser Woken-Wissenschaft, die sozusagen zur dominanten Form des Denkens geworden ist?
Ich denke, da kommen mehrere Komponenten zusammen. Eine Komponente ist wohl die Arnold Gehlen schon Ende der 60er Jahre prognostiziert hat, nämlich, dass in der Aufklärung selber ein selbstzerstörerisches Element steckt. Sie macht die Kritik zu ihrem Grundprinzip, und wenn man Kritik unentwegt ausweitet, das heißt, wenn Kritik ihre kantische Dimension verliert und wenn die Kritik nicht mehr die Reflexion darüber ist, warum bestimmte Positionen haltbar sind, warum bestimmte Positionen nicht haltbar sind, sozusagen die Grundlagen der Wissenschaft zu reflektieren, wenn Kritik vielmehr darin besteht, einfach nur dagegen zu sein und das für kritisch zu halten, dann geschieht in der Kultur etwas Dramatisches. Dann wird tendenziell werden alle Institutionen langsam delegitimiert. Und das ist ein Selbstzerstörungsprozess, der durch einen Kritikbegriff der ursprünglichen Aufklärung wurzeln mag. So ganz stimmt es nicht. Der geht zurück in die Sophistik. Aber er wird oft für aufklärerisch gehalten, wenn dieser Kritikbegriff seine Konsistenz und seinen ursprünglichen Sinn verliert. Und als politische Parole benutzt wird. Diese Grundstimmung atmosphärisch begünstigt dann Entwicklungen, die in den Universitäten jetzt massiv fühlbar werden als, ich sag's mal, als Selbstzerstörung der Wissenschaft. Mhm. Um konkret auf Ihre Frage zu antworten, würde ich sagen, die unmittelbar sichtbare Komponente ist, der Wissenschaftsbegriff, der basiert auf universal gültigen Erkenntnissen. Universal gültig deswegen, weil sie zustande gekommen sind durch theoretische Voraussetzungen und durch Methoden, die universalisierbar sind und denen auf der rein logischen Ebene jeder zustimmen müsste, wenn er Logik und so weiter akzeptiert. Das ist genau, das bricht weg. Das bricht weg, dieser Begriff von Wissenschaft, der welche universal gültig sein muss, von ihrem Anspruch her, wird unterminiert von Tendenzen, die sagen, es gibt Wissensformen, die sind nicht universalisierbar, die sind gebunden an Gruppen, die sind gebunden an Kulturen und sind genauso wichtig wie die universalisierbare Wissenschaft oder, noch schärfer formuliert, sie widerlegen die Annahme, dass es so etwas wie eine universale Wissenschaft überhaupt gibt. Mhm. Gibt es nicht, sondern es gibt nur Teilperspektiven, sozusagen weibliche Physik,
mhm. Weiße Mathematik,
also die Zerlegung der Wissensformen. Foucault hat den Vorschub geleistet mit seinem Begriff der Wahrheitsregime. Es gibt viele Wahrheitsregime und die sind dann automatisch kulturell gebunden, inzwischen perspektivisch gebunden. Die Frauen, die sich als Ultrafeministinnen betrachten, gehören ja in gewisser Weise der europäischen Kultur an. Das ist keine kulturelle Differenz, sondern es ist die Behauptung einer perspektivischen Differenz, die so gravierend ist, dass sie die Methoden und die theoretischen Annahmen bestimmen. Mhm. Mhm. Das wäre die zweite Komponente. Ja. Und die spüren wir in den Wissenschaften selbst.
Ja, also die innere Dekonstruktion, Zerlegung durch ein Übermaß an Kritik auf der einen Seite und dann schließlich die Kontinuität dadurch, dass eben diese zerlegten Identitäten als die Grundkomponenten, sagen wir mal, einer neuen Wissenschaft aufgebaut werden. Was natürlich erstaunlich daran ist, ist, dass trotz dieser kritischen, zutiefst ja analytischen im negativen Sinn, Grundkomponente dieser neuen Wissenschaft, die sich herausarbeitende Identitätsdoxa, wenn man so will, ja selbst sehr intolerant ist und sich, sagen wir mal, ein neues System herausgebildet hat, das ja keinen Widerspruch duldet, das die Kritik auf sich selbst nicht anwenden will, wenn man so will, dass gewisse Grundannahmen, wie Sie sie gerade auch schilderten, dass eben ein Weißer einen Schwarzen niemals verstehen kann zum Beispiel, dass man nicht als Mann eben über Frauenthemen mitreden darf, dass andererseits natürlich alles auch wieder nur eine gesellschaftliche Konstruktion ist. Also gewisse Grundannahmen, die schon da sind, die man selbst nicht in Frage stellen darf. Also die Kritik wird auf sich selbst gewissermaßen dann doch nicht richtig reflexiv angewandt. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn das System, wenn man so will, dass diese Dominanz des neuen Wokismus sich in der Forschung und Lehre hält? Also worauf stützt sich, sagen wir mal, institutionell diese Omnipräsenz Woke-Positionen. Also wie schaffen Sie das eigentlich, die offensichtliche Absurdität vieler dieser Positionen eben nicht mehr in Frage gestellt werden kann? Was sind die Machtinstrumente? Wie würden Sie das als Insider gewissermaßen innerhalb der Universitäten analysieren?
Die Machtinstrumente sind zunächst einmal nicht administrativer Art, sondern es sind Machtinstrumente, die resultieren aus einer Hegemonie von bestimmten Denkmustern und Denkformen. Erst im zweiten Schritt folgten daraus dann administrative Hegemonien und administrative Machtzuwächse bei den Kollegen, die derlei vertreten. Der entscheidende Punkt scheint mir zu sein, dass unter den Wissenschaftlern selbst ein schwerwiegender Generationenbruch stattgefunden hat, etwa in den 70er Jahren, durch die massive Ausweitung der Universitäten in ganz Europa. Mhm. Die Universitäten wurden dramatisch in ihren Kapazitäten ausgeweitet, um eine viel höhere Quote eines Jahrgangs an die universitäre Bildung heranzuführen. Die Konsequenz war, dass um diese Zeit Hochschullehrer eingestellt wurden und Habilitationen stattfanden, die in einer überaus akzelerierten Art vor sich ging. Also mit anderen Worten, das akademische Personal, welches dazu dienen sollte, diese gewaltige Kapazitätsausweitung aufzufangen, dieses akademische Potenzial wuchs dramatisch in den 70er und 80er Jahren und führte teilweise dazu, dass neue interessante Ideen eindrangen in alle Fächer, teilweise aber auch dazu, und das war zunächst nicht spürbar, dass fachintern die traditionellen handwerklichen Techniken, Methoden und theoretischen Fundamente, die absanken. Und auch das Training, das alltägliche Training, etwa bei uns im Fach Geschichte, das geduldige Quellen interpretieren, dass dieses Training dermaßen nachgelassen hat, dass man in unserer Generation bei manchen Kollegen spürt, die haben es nicht richtig gelernt. In der ersten Generation, wobei ich Generation meine wissenschaftliche Generation, 15 Jahre, in der ersten Generation zeigen sich noch keine Veränderungen. Mhm. Weil das noch nicht durchschlägt auf die Lehre insgesamt. In der zweiten Generation schlägt es massiv durch auf die Studentenschaft selbst. Mhm. Und das bekommen wir jetzt zu spüren. Man könnte sagen, eine leichte Entqualifizierung im Fach muss nicht schädlich sein. Das wird kompensiert, Wissenschaften fangen sowas auf. Das ist richtig. Normalerweise hätten die Kompensationsmechanismen ausgereicht, um nach einer Generation diesen leichten Rückfall, dieses leichte Absinken aufzufangen. Aber der Mechanismus der Selbstkorrektur greift dann nicht, wenn die, sagen wir mal, relativ entqualifizierten Wissenschaftler der festen Meinung sind, dass sie die Horte der neuen Ideen sind. Das gibt ihnen eine ungemeine Stärke, was ihr Selbstbewusstsein, ihr Auftreten und ihre Erfolgschancen in der Lehre bei jungen Menschen angeht. Mhm. Sie treten auf als diejenigen, die die neuen Theorien bringen. Ja. Und die anderen, die verstehen ja gar nicht, wer, was Derrida ist. Die verstehen, von Foucault haben sie nichts gelesen und die schmoren nur auf ihrem alten Brei. Und das schafft eine hegemoniale geistige Position. Mhm. Und die war letzten Endes ausschlaggebend. Mhm. Im zweiten Schritt folgte dann die Eroberung der Institutionen, der administrativen, des administrativen Gefüges der Universität durch diese, sagen wir mal, diese Strömung, diese geistige Strömung. Und wenn das dann geschehen ist, dauert es 5 bis 10 Jahre. Und dann bekommt man es zu spüren in den Gutachten und in den Förderungen von bestimmten Programmen.
Mhm, sehr wichtig, ja.
Und das ist im Moment passiert. Und da können wir im Moment nicht dagegen ankämpfen.
Ja, ja. Das ist eine sehr, sehr, sehr pessimistische, aber wie ich das denke, sehr, sehr realistische Einschätzung, die Sie da führen. Also bin ich Ihnen sehr dankbar für diese Darstellung dessen, was man auf den Marsch durch die Institutionen auch nennt, der ja auch eben in dem Wissenschaftsbetrieb vor sich gegangen ist. Ich denke, da haben Sie wichtige Punkte aufgegriffen. Also gerade, denke ich mal, die Stellschraube der Drittmittelvergabe, die ja nun zunehmend letztlich diesen Wissenschaftsbetrieb überhaupt am Leben hält, ihm eigentlich Stellen verschafft, eben auch die wissenschaftliche Lehre, Forschung ja auch, aber Lehre auch eben orientiert, ist natürlich mittlerweile, wenn man sich die Programme anschaut, nicht nur die EU-Programme, sondern auch die privaten Förderprogramme, ja nun gänzlich auf Themen zugeschnitten wie Migration und Transformation, wie Gender-Aspekte in der Poesie, wie koloniale Diskurse in so und so. Ne? Also jemand, der irgendwie eine Dissertation schreiben würde über die Staatslehre Ciceros oder sowas, würde wahrscheinlich mit homerischem Gelächter irgendwie rausgeschmissen, während irgendwie der Versuch, farbige Frauen als Philosophinnen im klassischen Griechenland durchaus Chancen hätte, auch wenn es keine einzige davon gibt, eine gute Förderung zu bekommen. Das ist natürlich eine Katastrophe.
Das ist absurd in den Konsequenzen, grotesk in der wissenschaftlichen Umsetzung und fatal für die Lehre an der Universität, für die Situation, in die die Lehre langsam geraten ist. Herr Engels, ich will nicht verschweigen, dass die etablierte Wissenschaft, ich erinnere mich sehr gut an die 80er Jahre, mit daran schuld ist, dass es so weit kommen konnte. Mhm. Und zwar bei der Frage der theoretischen Fundierung unserer Fächer. Es waren ja Angriffe von Seiten der sich heute als Vogue entpuppenden Strömung. Es waren Angriffe, die teilweise politisch basiert waren, im Sinne von Wissenschaft muss dem Antiimperialismus dienen, dem Antikolonialismus dienen und so weiter. Das hätte aber nicht durchgeschlagen. Durchschlagen tut es nur atmosphärisch in der Presse und so weiter und in den Medien. In der Wissenschaft schlägt es erst dann durch, wenn diese Strömung antritt und sagt, wir haben Theoretiker, die haben das alles widerlegt, was ihr da predigt. Eure Grundlagen sind falsch. Und wenn dann viel zu wenige unter den, jetzt nenne ich sie mal, etablierten Wissenschaftlern sagen, diese Herausforderung nehmen wir an. Stattdessen wurde ignoriert, dass es Foucault gibt. Es wurde ignoriert, dass es Derrida gibt. Es wurde so getan, als spiele das keine Rolle. Mhm. Und es gab Gegenstimmen, die früh gewarnt haben, die gesagt hatten, Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir herausgefordert werden und unsere eigenen Grundlagen reflektieren müssen, um zu prüfen, was an dem Zeug, was uns da präsentiert wird, was an dem verbrauchbar und verwertbar ist, und um gleichzeitig herauszubekommen, wo unsere unverzichtbaren Fundamente liegen. Solche Figuren wie Otto Gerhard Oechsle oder Jörn Rüsen, die Geschichtstheorie betrieben haben und im Grunde genommen gewarnt haben, dass wir in eine böse Situation kommen, wenn wir nicht antworten auf die Herausforderung. Die wurden marginalisiert im Sinne von, es sind ja nur Theoretiker. Und das war ein kardinaler Fehler, der sich jetzt rächt.
Ja. Das ist eine Einstellung, die wir ja auch auf dem politischen Bereich haben. Dass man zum Beispiel sagt, das läuft sich von selbst tot, das ist so surreal, das ist eine Mode, die vergeht dann auch wieder. Ne? Dass man also die Sachen entweder belächelt, teilweise ja auch aus einer eigenen Überheblichkeit, manchmal durchaus nicht zu Unrecht, aber trotzdem, ne, dass man sie übersieht. Vielleicht auch eine gewisse Lethargie, die denkt, naja, man macht sein Ding und das ist eben etwas ganz anderes. Und dann übersieht man eben, dass eine Sache wächst, die dann irgendwann mal übernimmt. Ja, nee, vielen Dank für diese Stellungnahme. Vielleicht eine letzte Frage und vielleicht eine positive Note doch noch zu geben. Jetzt ist ja dieser, um es wieder vereinfacht auszudrücken, Marsch durch die Institutionen ja abgeschlossen, wenn man so will. Das weitgehend ist ja doch die Lehre mehr oder weniger direkt dominiert von einer Woken-Stimmung, wenn man so will. Wie kriegen wir denn diese alte Universitas im besten Sinne, der es nun wirklich auch um den ganzen Menschen geht, um Bildung, nicht nur um Ausbildung, um eine Abbildung auch sämtlicher, denkbarer, seriöser Positionen im Wissenschaftsdiskurs. Also wie kriegen wir dieses alte Humboldtsche Ideal, an dem wir, denke ich, ja eigentlich alle hängen oder hängen sollten, gewissermaßen, wie kommen wir dahin wieder zurück? Ist diese Universität aus sich selbst heraus noch reformierbar? Oder was wären da Ihre Prognosen oder Reformvorschläge?
Also zurückkommen tun wir, indem wir erstens auf der ideellen Ebene kämpfen darum, dass Wissenschaft in ihrem vollen Sinne wiederhergestellt werden muss. Wir müssen diese ganze woke Strömung permanent diskreditieren als unwissenschaftlich. Es ist ein geistiger Kampf und wir müssen ihn führen. Das ist die Hauptaufgabe, und die taktischen Schritte, die sind vielfältig. Ein taktischer Schritt ist unbedingt kämpfen darum, dass bestimmte Fächer abgeschafft werden. Das Fach Migrationswissenschaft muss verschwinden. Es muss in die Soziologie zurück. Critical Race, es muss verschwinden, das Thema muss in die Soziologie und in die Historie zurück. Das Fach Gender Studies muss verschwinden, auch wenn es 173 Lehrstühle inzwischen sind. Wir haben in Deutschland noch 4 Lehrstühle für Atomphysik. 4 und 173 für Gender. Das ist ein dramatischer Absturz der wissenschaftlichen Qualität und des wissenschaftlichen Denkens. Und Absturz auch Verschlechterung der Atmosphäre, in der man über Wissenschaft überhaupt reden kann. Das muss man rückgängig machen, indem man beharrlich und konstant, auch unter Bedingungen angefeindet zu werden, sagt, diese Fächer müssen verschwinden, sonst ist Wissenschaft nicht mehr möglich. Sonst haben wir Universitäten, die im Grunde genommen sowjetische Indoktrinationsanstalten sind. Das muss man sagen. Wenn es nicht gelingt, innerhalb der Universität in absehbarer Zeit die Migrationswissenschaft und vor allem die Critical Race Theorie verschwinden zu lassen, wenn es nicht gelingt, wenn sozusagen Rassismus im Stile von Alfred Rosenberg gelehrt werden darf als wissenschaftliches Fach, aber verbrämt unter das, es ist eine emanzipative Ideologie, dann brauchen wir Neugründungen von Universitäten. Und wenn wir Neugründungen haben, denke ich, dann kommen die Kollegen, die in den alteingesessenen Universitäten unterrichten und die nicht zufrieden sind mit der Situation, die kommen unter einen größeren Druck, etwas zu tun. Also die Neugründung von Universitäten, die programmatisch konservativ ausgerichtet sind. Das Wort konservativ kann heißen, Grundlagenwissenschaft in der Physik mit Wellentheorie und so weiter und all dem ultramodern, aber im Sinne konservativ, im Sinne von die Maßstäbe der Wissenschaftlichkeit, die wiederherzustellen, wenn das gelingt, solche Universitäten einzurichten, und wenn sie sich halten, das ist das Problem, sie müssen sich dann auch halten, dann verändern sie die geistige Atmosphäre. Mhm. Sie werden ausstrahlen, und das wird Rückwirkungen haben.
Sehr schön, also dem würde ich mich absolut auch anschließen. Das ist auch einer der Appelle, die ich auch in den letzten Jahren zunehmend mache. Also ich muss gestehen, dass ich selbst an die Selbstheilungskräfte der Universitäten, so wie sie eben gegenwärtig konstituiert sind, nicht glaube, wenn nicht ein gewaltiger Druck von außen kommt. Und dieser Druck kann eben nur aufgebaut werden durch Konkurrenz und entsprechend, wie Sie sagten, durch Neugründungen, durch die vormachen, wie es anders sein könnte. Da ist natürlich dann das große Problem, das können wir heute und jetzt natürlich nicht reden, aber ganz konkret natürlich der Finanzierung auf der einen Seite und vor allen Dingen auch der Akzeptanz. Denn es ist ja klar, dass die meisten dieser Neugründungen, es geschieht ja in Frankreich sehr viel in dieser Hinsicht zum Beispiel, vom Staat systematisch eben nicht akkreditiert werden oder beziehungsweise Akkreditierungen verschoben werden auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, damit eben die entsprechenden Bachelor- oder Masterdiplome oder was auch immer nicht anerkannt werden können und sozusagen nur in einem privaten Bereich vielleicht Akzeptanz finden, aber zum Beispiel nicht ausreichend für den Aufstieg im Staatsdienst oder sowas. Ja. Das ist natürlich so eines der großen Probleme, die, sagen wir mal, diesem einzig gangbaren Weg, da würde ich Ihnen absolut zustimmen, entgegenstehen und die eben da auch eine größere Etablierung eines holistischeren Modells benötigt, wo wir brauchen Geldgeber, wir brauchen Familien, die das unterstützen, wir brauchen Universitätslehrer, die sich engagieren darin, wir brauchen aber auch eine, wenn man so will, Wirtschaftswelt, um es ganz platt zu sagen, die bereit ist zu wissen, wir nehmen diese Leute auf, weil wir wissen, sie sind gut aufgebildet, die haben dann zwar kein staatlich gültiges Diplom, aber es ist uns egal irgendwie. Und man muss wirklich diese parallele Sphäre aufbauen, um dadurch eben diesen Druck zu erzeugen, um sozusagen den ganz klar auf die etablierten Unis zu zeigen, um sozusagen, der Kaiser ist nackt, so geht es, so könnte es sein, wir bilden was Gutes aus, wir machen unsere parallele Öffentlichkeit und dann kann vielleicht eine Austrocknung geschehen, dann kann es sein, dass zunehmend gute Leute vom einen ins andere System übergehen und eben diese Gegenöffentlichkeit entsteht, die eben diesen Druck aufbaut, den Sie da fordern und der eben die wissenschaftliche Diskreditierung, also wissenschaftlich begründete Diskreditierung dieser absurden und hochgefährlichen Woken-Ideologie ermöglicht. Vielen Dank für diese Ausführung jedenfalls zur Wissenschaft. Ich denke, da haben wir sehr viele Themen abgedeckt in einer sehr klaren Weise, wie mir scheint. Und sicher, dass unsere Zuhörer daran ihre Freude haben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.